Inforadio. Treffpunkt Wissenswerte mit Thomas Prinzler.
Die Wissenschaft in Berlin ist für mich mühsam geordnetes Chaos mit zahlreichen Möglichkeiten, von denen wir noch ganz viele entdecken können.
Generiert bei uns immer so ein Bild, dass wir so ein vollständiges Gehirn und eine vollständige Lunge in der Petrischale haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir können kleine Mini-Bestandteile abbilden.
Die besten Leute sind kluge Zweifler. Die wissen immer genau, wo die Grenzen ihres Wissens sind und die Grenzen des Wissens, das die Community hervorgebracht hat.
Für mich ist Berlin die Stadt der Kooperation und der leichtgängigen Interaktion.
Ja, ich denke, die Hindernisse sind immer in den Köpfen der Menschen, die vielleicht ihre eigenen Interessen zu sehr in den Vordergrund stellen, anstatt an das Gesamtsystem zu denken und an die Menschen, für die eigentlich die Wissenschaft dann ja auch stattfindet.
Es muss danach auch wieder Zeit sein, einige Dinge nochmal in die Tiefe zu verfolgen. Denn wenn wir das nicht machen werden, werden wir aus dem, was jetzt im letzten Jahr alles passiert ist, auch in Wechselwirkung mit Politik und Gesellschaft nichts lernen. Und das wäre fatal.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Berlin ist der leistungsstärkste und attraktivste Wissenschaftsstandort Deutschlands, heißt es, und die Wissenschaftsregion eine der größten Europas. An 4 Universitäten, 4 Fachhochschulen, 4 Kunsthochschulen, 2 konfessionellen und rund 30 privaten Hochschulen lehren, forschen, arbeiten und studieren über 250.000 Menschen aus aller Welt. Dazu kommen unzählige private und öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen vom Deutschen Archäologischen Institut bis Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei, von Max-Planck-Gesellschaft bis Leibniz-Gemeinschaft. Und nicht zu vergessen die Charité, die Universitätsmedizin Berlin. Wissenschaft und Forschung sind zentrale und die wichtigsten Standortfaktoren für die Zukunft der Stadt. Und darüber will ich reden mit meinen Gästen beim Treffpunkt Wissenswerte von Inforadio und Technologiestiftung Berlin. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, und mit der Biotechnologin Anna Löwer von der Berliner Charité, dem Institut für Pneumologie und Infektiologie. Willkommen auch Christopher Baum, Vorstandsvorsitzender des Berlin Institute of Health, und Christoph Schütte, Präsident des Zuse-Instituts Berlin. Wunderbar, danke, dass Sie alle da sind. Ich bin Thomas Prinzler. Nicht nur der Berliner Senat, auch die Stiftung Zukunft oder die Freie Universität und viele andere sehen Berlin als das Wissenschaftszentrum an, auch als Oxford an der Spree. Wissenschaftsstadt Berlin, wenn Sie sie in einem Satz beschreiben sollten, was ist sie für Sie, Frau Kunst?
Für mich ist Berlin die Stadt der Kooperation und der leichtgängigen Interaktion.
Für mich ist Berlin toller Schmelztiegel, nicht nur der Gesellschaft, sondern eben auch der Wissenschaft. Und man begegnet auf Schritt und Tritt tollen Köpfen und starken Einrichtungen.
Frau Löwer. Berlin ist für mich genauso, wie Sie es eingangs schon beschrieben haben, eine Stadt, in der exzellente Forschungseinrichtungen, eine Vielzahl von Universitäten zusammen großartige, exzellente Forschung vertreiben können.
Über die wir gleich reden werden. Und Herr Schütte?
Die Wissenschaft in Berlin ist für mich mühsam geordnetes Chaos mit zahlreichen Möglichkeiten, von denen wir noch ganz viele entdecken können.
Spricht der Mathematiker. Frau Kunst, Sie sind nicht nur Präsidentin der HU und Sprecherin der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen. Sie sind auch Sprecherin der Berlin University Alliance, des Exzellenzverbundes von Freier Technischer Humboldt-Universität und Charité in der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Diese Auszeichnung war 2019 ein Riesenerfolg für Berlin. Und dann kam Corona und still ruht der See?
Nein. Schön geht er voran, der Verbund. Die Alliance hat viel geschaffen und geschafft in den letzten Jahren, auch ein bisschen in der Stille von Corona. Aber es geht jetzt richtig mit großen Schritten voran, sodass viele Calls bereits draußen sind und jede Menge Projekte zur Förderung kommen, sodass wir also sehr zufrieden sind. Wir hatten gerade ein Statusgespräch mit Bund und Ländern und wissen, dass die Augen einerseits auf uns gerichtet sind und andererseits haben wir eine Bilanz gezogen, mit der deutlich wurde, wie viel noch zu tun, aber auch, dass wir schon doch große Schritte auf dem Weg gegangen sind und ein besser organisiertes Chaos haben, um bei Herrn Schütte anzuknüpfen, sodass sich das Chaos lichtet und tatsächlich die neuen Möglichkeiten für Interaktion auch deutlich und gestaltbar werden.
Im Tagesspiegel-Interview haben Sie vor ein paar Tagen gesagt, der Verbund ist an den und in den Universitäten angekommen. Was heißt das eigentlich?
Dieser Verbund ist ja nochmal eine Organisation über den Universitäten. Berlin und die Berliner Einrichtung hatten sich ganz stark dafür ausgesprochen, dass jeder einzeln bleiben wollte, sodass wir miteinander mit dieser Alliance eine Art Drehtür geschaffen haben, sodass die Durchlässigkeit zwischen den Institutionen deutlich angestiegen ist. Und angekommen meine ich, dass tatsächlich in den Fakultäten auch die einzelnen Wissenschaftler und Nachwuchsgruppen wissen, dass sie, wenn sie miteinander und übergreifend Projekte machen wollen, durch die Alliance auch gefördert werden können und auch dort Projekte erproben dürfen, die sie sonst durch Fördermittelgeber nicht ohne weiteres gefördert bekommen, sondern auch experimentieren dürfen.
Berlin hat ja mehrere Anläufe genommen, um alle Universitäten auf Exzellenzniveau zu bekommen, ist in der Vergangenheit mehrfach gescheitert. Stimmt jetzt unter anderem die Chemie zwischen den Köpfen der Universitäten und der Charité?
Also bei einem so komplexen Vorhaben ruckelt das natürlich ab und zu an der einen oder anderen Stelle. Das gehört ja dazu, wenn man tatsächlich auch einen lebendigen Verbund miteinander in die Balance bringt. Wir haben eine gute Chemie zueinander, sodass jetzt in dem Werden dieses Verbundes die Positionen ausgetauscht worden sind und jetzt nach anderthalb Jahren es sehr gut läuft und auch eine gute Chemie und Stimmung im Board of Directors zwischen den Persönlichkeiten und Leitungen der Hochschulen vorhanden ist.
Zum Verbund gehören auch 7 Exzellenzcluster.
Ein Podcast von Inforadio.
Herr Schütte, Sie sind einer der Sprecher.
Wir lieben das. Warum?
Was ist das?
Also der Berliner Exzellenzcluster für Mathematik. Das heißt schon, es gibt in Deutschland insgesamt 3 für Mathematik. Also wir sind einer von den 3, aber der einzige, der ganz zentral versucht, anwendungsorientierte Projekte zu machen. Also zu zeigen, was man mit Mathematik machen kann, was relevant für die Gesellschaft, für die Menschen und für unsere Zukunft ist. Es geht also nicht so sehr, es geht auch um die Mathematik an sich, aber eben auch darum, was Mathematik tun kann, um im technologischen Bereich, im sozialen Bereich, im Miteinander etwas voranzubringen. Und dieser Ansatz wird verfolgt von insgesamt mehr als 500 Forschenden in der Stadt, in der sich die 3 Universitäten und die beiden Außeruniversitäten-Institute, die in Berlin Mathematik machen, zusammengetan haben. Und das ist schon eine große Gruppe von Leuten, wo man weltweit doch an vielen Stellen suchen muss, um so viele Beteiligte auf dem Niveau zusammenzubringen.
Es fiel ja auch der Begriff Berlin als Welthauptstadt der Mathematik. Ist Big Thinking ganz großes Denken?
Also von uns würde dieser Begriff Welthauptstadt der Mathematik ganz bestimmt nicht kommen. Wir sind ganz bestimmt ganz besonders gut in angewandter Mathematik. Und da können wir auch eine gewisse Führerschaft, vielleicht sogar weltweit unter den ersten 3 Standorten reklamieren. Aber es gibt schon auch noch andere, die in der Mathematik ziemlich gut sind. Das muss man auch sagen.
Gut, neben dem Weierstrass ist Ihr Zuse-Institut einer der Partner da drin. Und wenn man sich das Zuse-Institut anschaut, dann ist das eine Riesenbreite von sehr angewandter Forschung, also von Biodiversität bis Biomoleküle bis Materialien.
Ja, und es ist natürlich zusammengehalten von etwas, nämlich, das sagt ja schon der Name, Zuse-Institut. Also letztlich wurde der Computer vor 80 Jahren hier in Berlin erfunden von Konrad Zuse. Und der hatte schon diese grundsätzliche Idee, dass ein Computer nicht nur irgendeine Maschine ist, die rechnet, sondern dass sie rechnen soll, um zu gestalten und dem Menschen das Leben einfacher zu machen. Und das ist eigentlich immer noch der Anspruch. Forschung machen, die den Menschen das Leben einfacher macht. Von Medizin über Energieforschung bis hin eben zu den Fragestellungen, wie betreibt man so einen großen Computer und wie nutzt man ihn so effizient aus, dass man für das Geld, was man investieren muss, das Maximale rausbekommt?
Da bin ich bei dem Computer, den Sie haben, der Supercomputer, einer der größten weltweit. Der kommt nicht mehr aus Berlin und nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich, von Athos. Was kann der? Weil Sie sagten, der muss genutzt werden.
Also, was kann der, ist immer so eine Frage, die natürlich ganz schnell in ganz viele technische Ausführungen führen würde. Was drauf läuft, ist entscheidend, eigentlich viel wichtiger. Und das ist von Wetterforschung über Klimaforschung, Medikamentendesign, aber auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie der Versuch, ein Modell zu entwickeln, wie sich eine Infektion zum Beispiel in der Großstadt Berlin ausbreitet. Also man kann praktisch jeden einzelnen Menschen im Computer simulieren, wie sie miteinander interagieren, sich treffen, mit welchen Wahrscheinlichkeiten Infektionen übertragen werden. Dafür braucht man einen sehr großen Rechner, denn es sind ja Millionen von Beteiligten. Aber das ist gemacht worden und das hat auch so gut funktioniert, dass sozusagen das Projekt, das dadurch vertreten ist, zum Beispiel auch von der Bundesregierung mit als in das Beraterteam gewählt wurde. Also diese Sachen laufen auf diesem Rechner. Damit ist natürlich nicht gesagt, was man mit ihm sonst noch alles machen kann.
Medizinische Forschung ohne Mathematik und Computermodelle ist im 21. Jahrhundert undenkbar. Das weiß auch Dr. Anna Löwer. Bis vor kurzem waren Sie am Berliner Institut für medizinische Systembiologie und haben Mini-Gehirne gezüchtet. Jetzt konzentrieren Sie sich an der Charité auf Lungenorganoide. Hirn und Lunge in der Petrischale, der Partykracher, Frau Löwer. Frau Dr. Frankenstein?
Richtig. Nein, nicht wirklich. Also ich forsche hauptsächlich an den Organoiden. Das ist aus Stammzellen generierte kleine Mini-Organe. Und genauso, wie Sie schon gesagt haben, in der Petrischale, das generiert bei uns immer so ein Bild, dass wir so ein vollständiges Gehirn und eine vollständige Lunge in der Petrischale haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir können kleine Mini-Bestandteile abbilden und diese dann verwenden, um Krankheitsbilder zu erforschen, aber auch, wenn wir jetzt über Corona schon gesprochen haben, also die Infektiologie zu untersuchen, wie infektiös ist ein Virus für ein bestimmtes Organ. Das ist die Anwendung.
Atmet nicht, denkt nicht, sind sozusagen Zellen, mit denen Sie arbeiten. Jetzt ist aber die Frage, wo ist da die Mathematik?
Die Mathematik, die wir verwenden und ist eigentlich eher in der Bioinformatik verankert. Denn was wir haben, ist ein Wust an Zelltypen und unterschiedlichen Zellen in unterschiedlichen Organen. Und um da wirklich spezifisch auf einen Zelltyp zu sagen, was genau pathologisch verkehrt läuft, verwenden wir eine Methode, die im BIMSP sehr oft verwendet wird, nämlich die Single Cell Sequencing, das ist die Einzelzellsequenzierung. Und was wir dann am Ende rausbekommen, ist ein Wust an Daten, der analysiert werden muss. Und dafür benutzen wir Mathematik bzw. die Informatik und viele Rechner. Aber das ist nicht mein Steckenpferd, aber ich denke, das ist der Grund, der auch Berlin so attraktiv macht, nämlich die Zusammenarbeit und die Kooperation auf interdisziplinärer Ebene.
Herr Schütte, Sie haben ja da auch Bioinformatik und Biocomputing, betrieben, um das so zu sagen, unter anderem am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, um Modelle zu entwickeln, auszurechnen?
Ausrechnen ist eine Frage, die man machen kann, wenn man schon, was wir nennen, ein Modell hat. Also wenn man ungefähr verstanden hat, wie die Prozesse ineinander greifen. Die andere Frage ist eben die, wenn man Daten hat, wie kann man die Strukturen in den Daten finden? Wie kann man herausfinden, was bedingt und vielleicht was die wesentlichen Einflussgrößen sind? Und diese Art von Forschung, diese datenbasierte Forschung, die wird natürlich in den letzten Jahren immer stärker. Die wird auch in der Mathematik immer stärker. Und das ist aber ein Zusammenspiel, das eben aus der Anwendungswissenschaft, zum Beispiel jetzt mal in der Medizin, mit den Informatikern und den Mathematikern geschehen muss. Das kann keiner mehr für sich alleine machen. Dafür sind die Fragestellungen viel zu kompliziert geworden. Und dann steht im Vordergrund, dass man erstmal lernt, miteinander zu reden und sich so auszutauschen, dass der jeweils andere noch versteht, wovon der andere Experte redet. Und wenn das gelungen ist, dann kann man halt diese großen Maschinen in Gang setzen und tatsächlich Einsichten gewinnen, die man vorher nicht gewinnen konnte. Weil man heutzutage mit größerer Rechenleistung und sehr viel größerer Genauigkeit auf diese Daten gucken kann, die immer umfangreicher werden.
Und schon sind wir und bleiben wir bei der Gesundheitsforschung, bei einem weiteren Institut der Charité, beim Berlin Institute of Health. Als dritter großer Bereich der Charité soll es ein Leuchtturm der medizinischen Forschung werden, ist im Aufbau begriffen immer noch, neben medizinischer Fakultät im Krankenhaus. Und verantwortlich dafür ist seit letztem Jahr Professor Christopher Baum. Wer das BIH nicht kennt, Herr Baum, wofür steht es?
Unser Leitmotiv ist: Aus Forschung wird Gesundheit. Und wir sind angetreten, damit man eben Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung möglichst effizient in ein Wissen verwandelt, das für die Patientinnen und Patienten oder auch gesunde Menschen hilfreich, nützlich ist. Und wir machen alles, was wirklich dann zu dem Erfolg führt, dass Menschen gesund bleiben können oder Gesundheit wiedererlangen können. Wir sind momentan sehr aktiv im Bereich der Covid-Forschung, naturgegeben durch die hohe Bedeutung, die sie gewonnen hat, nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere in Berlin, aber eben auch weltweit. Aber wir haben viele andere Fragestellungen, Krebs, Gefäßleiden, neuronale Leiden. Und immer wieder fragen wir uns, wie kann die neu gewonnene Erkenntnis aus der Forschung am besten dann in geeigneten Schritten in die Anwendung übertragen werden.
Als Teil der Charité haben Sie ja jetzt sowohl eigene, in Anführungsstrichen, Wissenschaftler und Forscher, als auch ein großes Netzwerk, von dem Frau Kunst gesprochen hat. Bleiben wir aber bei Covid, weil Sie sagten, das war naturgegeben in den letzten Monaten ein Schwerpunkt. Wie stellt man sich das da vor?
Unsere Experten gehen sofort in die Interaktion mit den klinischen Expertinnen und Experten und suchen dann nach den geeigneten Wegen, das komplexe Krankheitsgeschehen aufzuarbeiten, molekular zu verstehen, systemisch zu verstehen. Da kommen dann eben auch mathematische Komponenten mit hinein, weil man die Daten integrieren muss, die komplexen Welten. So ein menschlicher Organismus besteht ja aus Milliarden von Zellen. Und wenn man nur wenige analysiert, hat man noch nicht gleich ein reales Abbild von dem, was wirklich das medizinische Problem ist. Man muss wirklich sehr viel Tiefenanalyse betreiben, um einen relevanten Einblick in die Vorgänge zu bekommen. Und das funktioniert nur, wenn klinische Expertinnen und Experten, Ärztinnen und Ärzte und Forschende sehr eng miteinander interagieren. Es ist also viel Forschungsmanagement, um gut zu arbeiten, aber daneben auch sehr viel tiefes Expertenwissen über viele Disziplinen hinweg. Unsere Leute arbeiten eng mit denen der Klinik und der anderen Universitäten zusammen.
Gibt es, stelle ich mir so vor, wenn der eine was entdeckt und der andere das haben will, gibt es da sicherlich auch so, na, sagen wir mal, persönliche Reibereien oder nein, das ist meins.
Das ist schon ein Ding, weil früher war die Forschung in ihren ganzen Mechanismen, wie Erfolg belohnt wurde, sehr auf die Leistung einzelner Personen fokussiert. Und in der Tat leben wir jetzt in einer Ära, in der wir zunehmend begreifen, was man in der Physik meinetwegen schon sehr viel früher gemacht hatte, dass wir nur über große Teamansätze wirklich zum Erfolg kommen. Und wir brauchen ein neues Rollenverständnis auch der einzelnen Akteurinnen und Akteure in der Wissenschaft. Wir nennen das Team Science und sind auch gerade am Berlin Institute of Health angetreten, um diese Form der Interaktion mit neuen Methoden zu fördern.
Frau Löwe, am BIMSBI, am Institut für Systembiologie, da war das ja so ein großes, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ein großes Team ganz unterschiedlichster Disziplinen, die da zusammenarbeiten. Und jetzt an der Charité sind Sie wieder bei den Medizinern gelandet?
Ja, also es sind genau so große Teams und ich glaube, das ergänzt sich alles. Und ich denke, auch über das BIH sind wir eng miteinander verkoppelt. Immer noch das Max-Delbrück-Zentrum mit der Charité, mit der HU, mit der FU. Es gibt unglaublich viele Netzwerke. Und das ist, glaube ich, das, was Herr Schütte auch meinte. Es gibt sehr viel Chaos, weil es so viele Netzwerke gibt und so viele unterschiedliche Förderungssysteme, die ich als Nachwuchswissenschaftlerin natürlich auch erstmal durchsteigen muss und auch manchmal ein bisschen verloren bin. Wo kann man jetzt Gelder einwerben? Aber generell ist das natürlich ein total wichtiger Aspekt dieser Kooperation. Und ich denke, jetzt in der Charité liegt der Fokus natürlich ganz klar auf dem klinischen Aspekt. Jedoch möchte ich auch sagen, dass schon, wie Max Planck gesagt hat, dem Anwenden eines Medikaments oder sonstigem, geht mal kennen vorher. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen. Und ich glaube, der ist angekommen. Ich glaube, es wird auch eher danach gegangen, wie setzen wir die Grundlagenforschung dann wirklich auch um, damit wir in der Klinik die anwenden können. Und in der Charité beispielsweise wird jetzt gerade an einem Netzwerk gearbeitet der Universitätskliniken und das im Zusammenhang mit ganz Deutschland. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich denke, Kliniken können erst voneinander, gerade in der Covid-Forschung haben wir das ganz schön gesehen, sobald eine Klinik weiß, wie gehe ich mit einem Patienten mit Corona um und ich gebe das meinen Kollegen in dem Klinikum Bonn weiter, dann ist das natürlich super hilfreich. Und dieses Netzwerk muss gestärkt werden und das wird auch gerade in der Charité ganz stark ausgebaut.
Es gibt ein Institut für Translation, also für die in die Praxis umsetzende Erkenntnisse von Forschungen. Es gibt eine Frau Löwer, so wie ich es verstehe, die mit ihren Organoiden eigentlich das Gleiche tut. Oder wo ist da das Alleinstellungsmerkmal oder der Unterschied? Weil sie sucht ja auch, wie ihre Forschung ans Patientenbett kommt.
Aber wir müssen uns nicht abgrenzen. Wir wollen miteinander arbeiten und wir arbeiten an grundlegenden Methoden und Techniken, die dann auch für die Menschen in der Charité oder in den anderen Einrichtungen hilfreich sind, so wie wir umgekehrt von ihnen profitieren. Wir sind sozusagen ein Verstärkerinstitut, so würde ich uns mal bezeichnen, und müssen uns nicht eine Domäne schaffen, die andere nicht haben. Die einzige vielleicht, wo wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal haben, ist, dass wir uns auch Gedanken machen über so etwas wie die Wissenschaft der Translation. Also wie können wir eigentlich mit wissenschaftlichen Methoden dazu beitragen, dass Anwendungsorientierung noch besser gelingt, zuverlässiger die Wissenschaft machen und effizienter. Da haben wir eine Spezialität bei uns, die auch einen starken Gesellschaftsbezug hat. Ansonsten sind wir auch ein lebenswissenschaftliches Institut, wie viele andere auch.
Was Herr Baum gerade sagte, in dem Bereich der Translation und auch insbesondere in der Pflege von Team Science und sich darüber Gedanken zu machen, nach welchen Kriterien tatsächlich Anwendung auch gelingt, liegt ja ein wichtiger gemeinsamer Auftrag auch in Berlin. Also wir haben so viele herausragende Netzwerke und tatsächlich die Aufgabe von Seiten des Managements und von Seiten der Rahmensetzung, bestmögliche Bedingungen und Hilfestellung zu bieten, um ein bisschen besser zu sortieren und auch zu steuern, wie wir mit dieser Vielfalt von Möglichkeiten umgehen können. Und um bei der Covid-Forschung anzuknüpfen, auch die Berlin University Alliance hat spontan ein zusätzliches Programm aufgelegt, um Daten zu sammeln, die außerhalb der Kernbereiche der Medizin liegen. Also welche Effekte hat das wirklich in der Gesellschaft? Wie wirkt sich das auf Quartiersentwicklung aus? Welche besonderen Auswirkungen hat es auf psychische Gesundheit? Und was beobachten wir eigentlich an der Gesellschaft? Denn das war ja nur möglich in dieser besonderen Situation. Und wenn man das zusammenführt zu einem der neuen großen Themen, die wir uns vorgenommen haben in Berlin, Global Health, dann werden die Dinge und Erkenntnisse, die jetzt in Tiefenbohrung im BIH oder bei Ihnen im Bereich Single Cell vorgenommen werden, ja wieder zusammenfließen zu auch neuen Ideen für Exzellenzcluster, die die Kreativität und Kooperation in Berlin zu neuen Ufern führen wird, mit neuen Themen, die wir jetzt im Moment erahnen, aber noch nicht konkret haben.
Da haben Sie mir meine Frage gerade beantwortet, ohne dass ich gestellt habe. Sie haben das
geahnt. Leid.
Wir haben ja jetzt immer das Thema schon mal gehabt, diese Folie gehabt, Corona und Covid. Forschung war möglich, es ist sehr viel mehr Forschung möglich gewesen, aber es war schwierig unter Corona-Bedingungen, Forschung, Lehre, noch viel mehr. Jetzt erst machen ganz vorsichtig die Unis wieder auf, der Laborbetrieb für Studierende läuft auch noch nicht ganz normal. Wenn Sie so zurückschauen, was ist auf der Strecke geblieben in diesen 14, 15, 16 Monaten?
Gerade im Bereich des Austauschs und auch der naturwissenschaftlichen Forschung viel. Also jetzt unsere Nachwuchswissenschaftler leiden schon sehr. Denn natürlich sind auch all die Dinge, die experimentell zu tun waren, nicht mit der Geschwindigkeit vorangeschritten, wie sie normalerweise möglich gewesen wären, sodass wir ordentliche Verzögerungen haben. Es ist in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen ziemlich unterschiedlich. Die jetzt im übertragenen Sinne auf Papier und Bleistift angewiesen sind, waren teils auch sehr publikationsstark und haben sehr viel veröffentlicht und aufgearbeitet.
Das wäre so Stichwort Literaturwissenschaft, Geisteswissenschaften.
Ja, glaube ich nicht nur, sondern durchaus auch andere. Aber all die, die wirklich also an einen experimentellen Plan pro Zeit gebunden sind, die haben schon sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt, sodass der Betrieb deutlich runtergefahren war. Sieht man ja auch an den Verzögerungen für die Forschungsprojekte, die landauf, landab zu berichten sind. Und Universität und Forschung lebt vom Austausch, sodass überall da, wo wir auf eine solide vorhandene Netzwerkstruktur zurückgreifen können, wir es jetzt bis jetzt ganz gut hingebracht haben, aber es jetzt auch nötig ist, um für weitere Sprünge und Entscheidungen in die Zukunft sich dann auch mal in die Augen gucken zu können und zu sagen, gut, wir werfen das Herz über die Hürde und machen das jetzt, auch solche Dinge verbleiben. Und unsere Studis, die müssen wirklich zurückkommen dürfen und können und brauchen dafür auch die entsprechende Unterstützung und Immunisierung, denn angesichts unserer räumlichen Möglichkeiten brauchen wir einfach eine entspanntere Begegnungsmöglichkeit, als wir zurzeit haben.
Frau Löwer, was ist bei Ihnen? Sie sind ja Laborfrau.
Absolut. Am Anfang war es tatsächlich die Experimente, die man im Labor machen durfte oder konnte. Wir konnten nicht ins Labor. Man muss bedenken, dass Organoide, das sind alles immer Langzeitkulturen. Das heißt, das muss man am Laufen halten. Ansonsten würde das sterben. Es muss ja ständig gefüttert werden, wie so kleine Babys. Das heißt, dann hatten wir die Möglichkeit, wenigstens einer durfte rein und weiter versorgen. Aber es geht natürlich mit den ganzen kurzzeitigen Versuchen ging es überhaupt nicht voran. Ich muss sagen, was ich wirklich erlebt habe, waren sehr viele Meetings, weil man kann ja immer online mal schnell ein Meeting machen. Und mir hat in der Zeit einfach sehr der normale Austausch gefehlt, sich sehen und Meetings haben und nicht das Gefühl haben, wir beenden jetzt ein Meeting und ich habe noch nicht mal Zeit, schnell auf Toilette zu gehen, weil dann das nächste Meeting startet. Das war für mich eine sehr anstrengende Situation. Und dann fuhr das Labor langsam wieder hoch. Dann wollte man natürlich wieder nachziehen, hatte aber weiterhin diese Meetings. Und das war dann schon ein bisschen viel. Also ich glaube, das muss sich jetzt langsam erstmal wieder einpendeln. Das war so ein bisschen schwierig.
Herr Schütte, Sie haben so wissend den Kopf geschüttelt. Genickt.
Genickt, genau. Ja. Also ich sehe das ganz genauso. Von einem Meeting ins nächste, ohne irgendwelche Pausen dazwischen, den ganzen Tag lang. Das war schon relativ anstrengend. Aber im Endeffekt können die Leute, die schon länger in der Wissenschaft tätig sind, glaube ich, also zurückblickend, schon irgendwie erkennen, dass das eigentlich in Berlin an vielen Stellen noch ganz gut funktioniert hat. Ich höre aus anderen Städten, anderen Ländern auch andere Geschichten, wo es erheblich schwieriger war. Und ich glaube, dass, wie Frau Kunst schon gesagt hat, ich glaube, wer am meisten betroffen war, sind die jüngeren Leute. Also über die Schulen wollen wir gar nicht reden. Die Studierenden haben eine schwierige Zeit hinter sich. Auch die jüngeren Wissenschaftler haben eine schwierige Zeit hinter sich. Und manch einer hat sich, glaube ich, auch an vielen Stellen mehr alleine gelassen gefühlt, als das vielleicht der Fall ist, wenn man in einem täglichen Miteinander steht, das jetzt gerade einfach ausgefallen ist, bis auf diese komischen Bildschirmmeetings. Ich glaube, für die Wissenschaft ist jetzt noch nicht genau zu erkennen, was das alles für Folgen haben wird. Wir haben das jetzt auf der Oberfläche relativ gut überstanden, aber das wird auch Auswirkungen auf Entwicklung von Karrieren haben. Es wird auch Auswirkungen darauf sein, wie die jetzige Studenten- oder Studierendengruppe ihr Studium hinter sich bringt. Und das darf man nicht vergessen. Und die Pandemie ist meiner Ansicht nach, selbst wenn wir jetzt vielleicht in eine Situation kommen, in der alles etwas gelockert werden kann, sicherlich noch nicht vorbei, was die Folgen betrifft. Auch in der Wissenschaft und auch in Berlin. Und da sollte vielleicht auch Und das wird ja an vielen Stellen, auch in der University Alliance, darüber nachgedacht, was man an der einen oder anderen Stelle noch helfend machen kann, damit manche Hemmnisse, die es gegeben hat, überwunden werden oder man irgendwie Unterstützung bekommt, um Dinge, die man eine Zeit lang nicht machen konnte, dann vielleicht jetzt etwas schneller hinter sich zu bringen. Und das finde ich super. Und da zeigt sich auch wieder ein Vorteil dieser Stadt. Die ist so reichhaltig, es gibt so viele verschiedene Leute, die, mit denen man in Kontakt treten kann. Wenn man die Vielfalt ausnutzt, findet man fast auch immer irgendjemanden, der in einer gewissen Situation helfen kann. Nicht nur in der Wissenschaft, auch für die Entwicklung oder mit den eigenen Problemen, die man hat.
Herr Baum, die Gesundheitsforschung hatte ja über all die Zeit so einen gewissen Ausnahmestatus, zumal wenn sie im großen Bereich Corona geforscht hat. Aber auch das vermute ich ist nicht spurlos das Jahr an Ihnen vorbeigegangen.
Nein, man muss ja auch immer aufpassen, dass man ein gutes Gleichgewicht erhält. Wir brauchen in der Forschung Tiefe und Breite. Dass wir so gut vorbereitet waren in der Wissenschaft auf Corona, lag daran, dass es vorher Spezialisten gab, die daran schon gearbeitet haben, lange bevor klar war, was das für eine enorme Bedeutung für die Gesellschaft haben konnte. Und Beispiel Herr Drosten, er war dann sofort sozusagen als Experte verfügbar, weil er über Jahre Grundlagenforschung in dem Bereich gemacht hat und viele Leute gesagt haben, warum arbeitest du an diesem merkwürdigen Virus? Das ist bisher bei uns im Westen noch völlig ohne große gesundheitliche Bedeutung. Und genauso gilt das für andere Bereiche der Wissenschaft. Wir brauchen diese Breite, weil wir nie wissen, wofür wir vorbereitet sein müssen. Und wir brauchen immer die Interaktion der wissenschaftlichen Disziplinen, um wirklich das Vorbereitetsein, die Resilienz auch zu haben, die man braucht, um mit echten Herausforderungen dann umgehen zu können. Und in der Gesundheitsforschung war das ein Thema, aber auch in der praktischen Medizin. Wir mussten einerseits auf die Krise reagieren, enorm Ressourcen einsetzen, auf der anderen Seite sehr aufpassen, dass Menschen, die andere Erkrankungen haben, nicht zu kurz kommen in dieser Zeit. Also diese Dualität muss man permanent berücksichtigen in so einer Krisensituation.
Die Wissenschaftsstadt Berlin steht im Fokus des 114. Treffpunkt Wissenswerte mit Sabine Kunst, Berlin University Alliance, Christoph Schütte, Zuse-Institut Berlin, Christopher Baum, Berlin Institute of Health und Anna Löwer, Charité. In den zurückliegenden Monaten der Pandemie hätten wir alle die Bedeutung der Mathematik erkennen können, hätten lernen können, wie wichtig die Modellierung und Simulierung der Verbreitung des Coronavirus und auch die Optimierung der entsprechenden politischen Maßnahmen sein müssten. Ich sage das im Konjunktiv, weil Herr Schütte, das ist ja Ihr Gebiet, Sie hatten es ja angesprochen. So richtig ist das aber, hat man so das Gefühl, nicht angekommen, obwohl Sie all diese Modelle, wie Sie gerade sagten, hatten.
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, das ist schon sehr stark angekommen. Es ist jetzt in dem letzten Jahr hat es viele Diskussionen gegeben, wo Wissenschaft auch in die gesellschaftlichen Diskussionen eingegriffen hat, auch gerade bei der Simulation des Krankheitsgeschehens. Es hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Nur die Aufmerksamkeit war nicht immer positiv, sondern es gibt auch viele Leute, die sich angegriffen gefühlt haben, die dann auch zurückgeschlagen haben, wenn man das so will. Also das ist schon ein interessanter Prozess und klang eben so ein bisschen an. Wissenschaft ist etwas, das geht in die Breite und in die Tiefe. Und wenn man jetzt in so einem Jahr etwas aufbaut, mit dem man etwas machen kann, in dem Fall zum Beispiel die Bundesregierung beraten wird, dann ist das eher etwas, was in die Breite geht. Und das kann man nicht ohne die Tiefe machen. Es müssen Vorarbeiten da sein. Das ist ganz wichtig. Das ist in allen Wissenschaftsbereichen dasselbe, bei uns auch. Aber es muss danach auch wieder Zeit sein, einige Dinge nochmal in die Tiefe zu verfolgen. Denn wenn wir das nicht machen werden, werden wir aus dem, was jetzt im letzten Jahr alles passiert ist, auch in Wechselwirkung mit Politik und Gesellschaft nichts lernen. Und das wäre fatal. Und man hat, glaube ich, an vielen Stellen gesehen, wie nicht unbedingt so sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern insbesondere, wie Wissenschaft teilweise auch angefeindet oder ignoriert wurde. Und was das auch für einen Druck dann wieder auf den wissenschaftlichen Prozess auswirkt. Auf der anderen Seite, lassen Sie mich als Letztes noch sagen, ich muss das unbedingt sagen, ich bin schlichtweg begeistert, dass man in dieser Pandemie doch aufgrund der guten Forschungssituation sehr, sehr schnell die Impfstoffe bereitstellen konnte. Und das mit einer Qualität, über die wir, glaube ich, alle nur glücklich sein können. Das zeigt, wie belastbar das System auch ist. Es hat aber gleichzeitig auch gezeigt, mit all den Hindernissen, die es da gab, dass man an vielen Stellen noch besser vorbereitet sein könnte und noch tiefer graben könnte, wenn man auf sowas auch in Zukunft vorbereitet sein will.
Erschüttert, klar. Also die Impfstoffe, da wird jeder zustimmen. Toll, dass das so schnell funktioniert hat, auch wenn viele sagen, viel zu schnell und gefährlich, wer weiß. Aber, sage ich jetzt mal, die Modellierer haben immer wieder gesagt, Leute, öffnet nicht, der Politik gegenüber öffnet nicht, seid vorsichtig. Und die Politik hat an vielen Stellen dann genau das Gegenteil gemacht, getrieben von Lobbyverbänden, von öffentlicher Meinung und was auch immer, Wahlen, die vor der Tür standen. Da hatte ich schon an vielen Stellen das Gefühl, die anfängliche Begeisterung, wir folgen der Wissenschaft und wir akzeptieren, was Herr Drosten sagt und bewundern das, was ihm ja, wie gesagt, neben sehr viel Lob auch Diffamierungen, Mord bis hin zu Morddrohungen eingebracht hat. Also Sie sprachen das an, Herr Schütte. Also hatten Sie das Gefühl, und auch die anderen, dass da der Wissenschaft wirklich geglaubt oder anerkannt wurde?
Ja, das Gefühl hatte ich. Denn die Wissenschaft kann ja am Ende die Frage nicht beantworten, was sollen wir wirklich tun? Wir können ja beantworten, zum Beispiel, wenn ihr dieses oder jenes Maßnahmenpaket ergreift, dann wird wahrscheinlich jedes oder dieses passieren. Und wenn ihr was anderes macht, dann sieht es vielleicht an dieser oder jener Stelle besser aus oder nicht. Aber trotzdem ist das ja ein Spiel, wo man mit gegensätzlichen Kriterien arbeitet. Einmal will man die Infektionszahlen reduzieren. Man hat vielleicht das Ziel, die Anzahl der Intensivbetten, die durch Corona belegt werden, unter einer bestimmten Schwelle zu halten. Auf der anderen Seite ist aber jede Maßnahme, die man ergreift, auch verbunden mit Kosten, wirtschaftlichen und sozialen Kosten. Und diese beiden Sachen sind ja gegenläufig. Wenn ich nur die Infektion einschränken will, ergreife ich die strengsten Maßnahmen, die ich mir nur vorstellen kann. Das hat aber dann extreme Kosten. Und wo soll jetzt die Wissenschaft entscheiden, wo der optimale Punkt ist? Das kann die Wissenschaft nicht. Die kann nur sagen, diese Sachen stehen in diesem und jenem Zusammenhang zueinander und am Ende muss die Politik entscheiden und damit die Gesellschaft, was sie tun will. Da stehe ich auch 100% hinter. Deswegen finde ich nicht, dass die Wissenschaft nicht darüber beschweren sollte, dass sie nicht gehört wurde. Sie wurde gehört. Aber man hat Entscheidungen getroffen, in der einen oder anderen Situation auch Entscheidungen, die ich nicht getroffen hätte. Aber das ist letztlich ein Prozess in einem demokratischen Land, den man so fahren kann, den man auch akzeptieren kann. Ich kann damit ganz gut leben. Die Schwierigkeit für die Wissenschaft in der Zukunft, meiner Ansicht nach, wird sein, dass man an manchen Stellen als Wissenschaftler Voraussagen aufgrund bestimmter Informationen machen soll. Und dann kommt das in der Realität aber doch anders. Weil das eben in der Realität oft so ist, dass es anders kommt.
Okay, das ist die Erfahrung, die Klimaforscher und Klimawissenschaftler schon seit vielen Jahren machen. Für manche andere Wissenschaftszweige ist das neu. Frau Kunst hatte, aber ich sehe...
Ich stimme Herrn Schütte zu, so dass jetzt grosso modo tatsächlich die Wissenschaft sehr wohl und in einem Maße gut gehört worden ist, wie wir es sonst zuvor noch nicht so erfahren haben. Und wenn man sieht, auch in welcher besonderen Position die Charité gewesen ist und auch heute noch im Lichtkegel tatsächlich der Bewunderung für deren Leistung steht, jetzt im Bereich der Bewältigung der Krise, so ist ja auch deren Leistung als ein Teil eines Gesamtteams aus der Wissenschaft zu sehen, sodass die gesamten Modellierer, die auch mit dem RKI beispielsweise zusammenarbeiten, dazugehören und über ganz Deutschland Netzwerke aktiv gewesen sind, die in Abwägung der verschiedenen jeweiligen spezielleren Betrachtungen schon ein Gesamtbild produziert haben, was eine verlässliche Basis auch für politische Entscheidungen gewesen sind. In welcher Art und Weise Politik interessiert, in welcher Art und Weise Politik entscheidet, das ist für die Wissenschaft interessant und wichtig, um auch als ernst genommener und mitgestaltender Player von Gesellschaft sich zu bewähren, aber nicht Entscheidung einzelner Wissenschaftler. sondern die Freiheit in der Wissenschaft ist die Voraussetzung, tatsächlich diese Expertise in der Not und in der Situation des Gefragtwerdens auch wirklich liefern zu können. Und das hatte ja Herr Schütte indirekt auch gesagt. Wir brauchen also eine komplexe Vorbereitung ganz unterschiedlicher Themen, um auch ad hoc liefern zu können. Und man weiß ja nicht genau, zu welcher neuen Katastrophe oder Besonderheit auch Wissenschaft wieder zur Lösung von Problemen ganz dringend benötigt wird. Ich meine, wir wissen gemeinsam, dass das im Bereich der Klimakrise und Effekten davon sein wird. Aber wie genau und in welchem Kontext, das ist ganz, ganz schwer zu sagen.
Ja, ich will vielleicht noch ergänzen, es gibt schon einen wichtigen Punkt. Die Interaktion von Politik und Wissenschaft ist fundamental anders, als wenn Politik mit Lobbyisten zusammenkommt, die partikuläre Meinungen für Firmen oder Verbände vertreten. Eine Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, die besten Leute sind kluge Zweifler. Die wissen immer genau, wo die Grenzen ihres Wissens sind und die Grenzen des Wissens, das die Community hervorgebracht hat. Und das ist ein ganz anderer Dialog, mit einem klugen Zweifler zu reden. Und davon haben wir Prominente, die besonders viel mit der Politik geredet haben, die genau diese Herangehensweise haben, als mit jemand, der im Brustton der Überzeugung ein vorschnelles Wissen vorträgt. Und da ist wirklich eine neue Kultur des Zuhörens entstanden zwischen Politik und Beratung. Und das finde ich extrem bemerkenswert. Und ich glaube auch, das wird bleiben. Man hat eben eine andere Form der Auseinandersetzung gefunden für Dinge, die noch im Fluss sind, wo man sich auch mal erlaubt, sich zu korrigieren. Das hat ja auch Herr Drosten sehr deutlich gemacht, immer wieder, wie wichtig das ist, dass man manches Wissen auch erstmal nur präliminär vorbringen kann und es dann wieder hinterfragt und iterativ wiederholt, dann zur Wahrheit vordringt. Und diese Interaktion von Politik mit dieser Form aufgeklärter, zweifelnder, aber konstruktiver Wissenschaft, die ist extrem wichtig, glaube ich, für einen aufgeklärten Staat. Und da haben wir viel gelernt jetzt in der Krise und können darauf, glaube ich, ganz gut aufbauen.
Ich finde es auch besonders wichtig, dass tatsächlich die Entwicklung in der Wissenschaft und beispielsweise in der Virologie über die Zeit, die wir jetzt erlebt haben, sich verändert hat und sich mitentwickelt hat und dass das auch von einer großen Breite der Bevölkerung mit akzeptiert wird und ein gemeinsames Lernen darüber war, dass das deswegen nicht falsch war, was zuvor gesagt war. Und die Unterstellung ist ja häufig gegenüber wissenschaftlicher Expertise von vielen Seiten zu hören. Gestern war das richtig und morgen ist das. Also es redet jeder nur so, wie er es sich jetzt jeweils denkt und es gibt keine Wahrheit, also in dem gibt es sowieso nicht, sondern es gibt eine sich entwickelnde Erkenntnis, die auch variiert und fortschreitet über die Zeit.
Was für viele auch schwierig ist zu erkennen, dass Wissenschaft ein Prozess ist und nicht eben die Wahrheit darstellt. Kommen wir zurück auf die Wissenschaftsstadt Berlin und auf die Zukunft. Berlin soll zur internationalen Gesundheitsmetropole werden, hat sich der Senat vorgenommen. Dabei wird auf die Kooperation aller Beteiligten wie Charité und Vivantes gesetzt, festgehalten im Strategiepapier Gesundheitsstadt 2030. Mal 2021 gefragt, wie international ist die Gesundheitsmetropole denn schon?
Immer mehr international und da haben wir auch schöne Programme, meinetwegen auch von der Einstein-Stiftung, aber auch von der BUA, die diese Internationalität, also der Berlin University Alliance, die diese Internationalität weiter fördern. Und da müssen wir jetzt auch aufholen, denn gerade jetzt im Covid-Jahr haben wir dort Federn gelassen im Bereich der internationalen Verflechtung. Es gab Versuche auch, internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Berlin zu holen. Die sind schlichtweg an den Einreisebestimmungen gescheitert. Und darüber haben wir auch teilweise wirklich gute Köpfe verloren und hoffen, dass wir andere finden werden. Aber wir müssen noch internationaler werden. Wissenschaft ist ein hochgradig internationales, interkulturelles Geschehen. Genauso wie Gesundheit, wie man so schön sagt, eine politische Entscheidung ist. Das ist nichts, was man einfach so auf Knopfdruck erzeugen kann. Da müssen ganz viele Player zusammenspielen, um wirklich eine gesunde Stadt entstehen zu lassen, eine Stadt entstehen zu lassen, die Gesundheit als ihr zentrales Motiv hat. Berlin hat definitiv das Zeug dazu.
Zur DNA der Alliance gehört ja diese Internationalität. Die ist Ihnen, na nicht abhanden gekommen, aber schwer gefallen. Lässt sich nicht über Zoom-Konferenzen allein klären.
Nein, die lässt sich nicht über Zoom-Konferenzen klären, sodass wir im Bereich des internationalen Austausches nicht gerade Stillstand, aber einen deutlichen Rückgang haben. Insgesamt für die internationale Mobilität von Wissenschaft und Studierenden, also generell, aber natürlich auch in der Alliance, sodass wir uns beholfen haben mit Videokonferenzen, mit den strategischen Partnern in Singapur und Melbourne, selbst mit Oxford, also sodass letztendlich ja nichts anderes ging, als über die Zeit zu kommen. Und jetzt für das nächste Jahr ein Mehr auch an Austausch direkt über Austausch von Personen sozusagen uns aufgespart zu haben und jetzt nochmal richtig durchzustarten. Aber da haben wir natürlich einfach ganz wenig machen können.
Frau Löwer, wie ging es Ihnen? Am BIMSPI war die Sprache, glaube ich, Englisch. An der Charité wahrscheinlich nicht ganz anders, obwohl ich glaube, das BIMSPI noch internationaler war.
Das BIMSPI ist tatsächlich ein bisschen internationaler aufgestellt, tatsächlich noch. Ich glaube, die Charité zieht da aber auch mit und hinterher. Ich glaube, es kommt dann auch auf das Institut an, in dem man sich befindet. Generell international wurde weitergearbeitet. Herr Rajewski hat große Projekte, internationale Projekte wie Lifetime, die dann weitergeführt wurden, natürlich über Zoom-Konferenzen. Ja, und was halt gefehlt hat international, war natürlich der Austausch über Konferenzen. Und das hatte man jetzt nur noch über Zoom-Meetings, Konferenzteilnahmen und dann konnte man in Breakout-Rooms gehen und sich da unterhalten. Das war natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man zusammen am Kaffeestand steht und dann neue Projekte entstehen oder Kooperationen. Ich glaube, das war ein großer, großer negativer Punkt in der Covid-Zeit.
Sie sind ja alle, die Sie hier sitzen, auf die eine oder andere Weise in die Exzellenzstrategie eingebunden, also Teil dieser Allianz. Was heißt das für Sie eigentlich konkret? Also fangen wir bei Ihnen an. Haben Sie was, wo Sie merken?
Das ist spannend. Tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht. Ich hätte tatsächlich im Studium sehr davon profitiert. Also ich habe im Studium sehr gerne, ich war bei einer TU studiert. Ich habe freiwillig dann Vorlesungen an der FU und an der HU besucht, weil die Nähe da ist. Das ist unglaublich gut. Aber ich konnte mir das damals nicht anrechnen lassen. Und das ist natürlich ein Punkt, als ich dann gehört habe, dass die Alliance kommt, das war ein großer positiver Effekt. Und ich allen Studierenden sage ich auch, nutzt das, geht in die anderen Universitäten, hört euch da Vorlesungen an, lasst euch das anrechnen. Es ist unglaublich wichtig, interdisziplinär und zu arbeiten und irgendwie überall mal reinzuschnuppern. Man muss da kein Experte werden, aber man bleibt sein Experte auf seinem Gebiet. Aber man was gehört zu haben und sich dann mit einem Mathematiker über die eigenen Probleme unterhalten zu können, ist absolut hilfreich. Momentan, ich merke jetzt, es gibt Förderprogramme auch für Postdoktoranden, also oder junge Nachwuchswissenschaftlerinnen. Da gab es ein Förderprogramm, das konnte ich am MDC nicht besuchen. Das war von der Charité und Alliance, aber das MDC war irgendwie noch nicht integriert. Das heißt aber, also ich glaube, das kommt immer mehr und dann genau so eine Weiterbildung für Nachwuchswissenschaftler ist auf etwas, was man nutzen kann und was ich auch nutzen werde jetzt auf jeden Fall.
Herr Schütter, als Clustersprecher eines Exzellenzclusters sind Sie ja mittendrin. Ist nur vorteilhaft für Sie.
Für den Clustersprecher ist das nur vorteilhaft, ja.
Ja, und natürlich für die Mathematik drumherum.
Berlin ist ein, das sagt ja auch der Antrag der Universitätenallianz. Es ist ein Forschungsraum, ein sehr großer Forschungsraum, der noch enger zusammenwachsen kann. Und ich glaube, da haben alle, die darin agieren, ein großes Interesse dran. Und man sieht die Fortschritte, die stattfinden. Die werden hoffentlich nach Corona noch viel sichtbarer werden, wenn die Menschen sich wieder direkt treffen und austauschen können. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Um auf das andere Thema zurück. Man kann morgens einen Vortrag auf einer Konferenz in Singapur halten, abends einen in Los Angeles und mitten am Mittag auch noch in Berlin. Und das habe ich auch gemacht. Der Austausch, der reine Austausch ist da. Aber dadurch entsteht kein Miteinander. Es entsteht nicht dieses, was uns Menschen irgendwie kohärent miteinander agieren lässt. Das ist extrem schwierig über den Bildschirm. Und das hat auch was mit der Universitätenallianz zu tun. Ich glaube, wenn wir hier in Berlin wieder stärker in dieses direkte Miteinander kommen, dann werden wir auch sehen, was wir da eingeworben haben, weil die Menschen alle, das merkt man auch, darauf warten und in den Startlöchern stehen, an einigen Dingen Dinge wieder miteinander machen zu können, direkt eben beim Kaffee und nicht über den Bildschirm. Und wir haben das jetzt, man fängt ja jetzt langsam wieder an, sich in kleineren Gruppen zu treffen, und man merkt, wie aufgeladen manche Dinge sind. Es gibt Pläne, die liegen seit einem halben Jahr irgendwie in der Schublade, weil die Leute sich nicht zu dem letzten bisschen treffen konnten. Jetzt können sie sich treffen und plötzlich entsteht das alles wieder. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie sich das in dem nächsten Jahr entwickeln wird.
Stichwort Pläne. Es gibt ja für Berlin Pläne und Papiere ohne Ende, was Berlin als Metropole so alles werden und sein soll. Kultur, Verkehr, Gesundheit haben wir gerade gesprochen. Und natürlich soll die Stadt auch Digitalhauptstadt werden, Treiber der Digitalisierung. 50 IT-Professuren sind mal ausgeschrieben worden, wohl noch nicht alle besetzte. Die Verwaltung ist noch digitale Wüste, Fax statt Netz, wie wir wieder erkennen konnten. Ach, wo stehen wir, Herr Schütte? Ist es wirklich so finster oder können Sie ein bisschen Hoffnung machen?
Also ein bisschen Hoffnung machen kann ich schon, aber es ist auch schon ganz schön finster. Dabei ist die Wissenschaft noch einer der Bereiche, wo es relativ weit fortgeschritten ist. Auch weil wir im letzten Jahr uns aus der Not eine Tugend gemacht haben und ganz viele Sachen einfach ad hoc möglich gemacht haben. Aber ich muss schon zugeben, dass die Interaktion mit dem Verwaltungsapparat in dieser Stadt an Nicht-Digitalisierung kaum zu überbieten ist. Da muss sich dringend was ändern. Das geht so nicht weiter. Und das hat sich in dem letzten Jahr noch deutlicher gezeigt als jemals zuvor. Und da muss dringend eine Änderung her. Und da ist es vielleicht auch notwendig, dass die Wissenschaft technischen Disziplinen, dass die da sich noch stärker drauf fokussieren. Die Digitalisierung macht ja nicht Halt vor der Verwaltung oder vor der Wissenschaft oder vor der Administration der Wissenschaft, sondern es sind ja letztlich auch die Menschen, die davon betroffen sind. Und wenn ich sehe, wie die Jugend agiert, wie sie digital agiert und das vergleiche mit dem, was der Verwaltungsapparat an digitalen Qualitäten und Möglichkeiten hat, dann kann ich nur sagen, das wird lustig in Zukunft, da muss ich noch viel tun. Mhm.
Ich sehe nur Zustimmung in den Gesichtern.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, so, dass wir jetzt ja einen guten Kaltstart hingelegt haben im Hinblick auf digitale Lehre. Das ging ja sehr viel besser, als viele von uns befürchtet haben. Aber es fehlen eben an vielen Ecken und Enden auch Investitionen, die schon vor Jahren hätten getan werden müssen, um einfach die Ausstattung auch so hochzufahren, dass man schrittweise lernen kann, wie auch tatsächlich asynchrone Lehrveranstaltungen kombiniert werden können mit neuer Form von Präsenz auch an den Universitäten. Wir haben gezeigt, dass wir das können, aber das heißt, dass wir auch andererseits die Erkenntnis gewonnen haben, wie viel Luft da nach oben noch ist. Und das gilt eben einerseits für die Vernetzung zwischen den Universitäten. Durchlässigkeit schaffen wir, aber dabei pflegen wir natürlich das und entwickeln das, was in Berlin schon immer da war, an integriertem Forschungsraum. Und um das wirklich ausschreiten zu können, bedarf es auch solches schnöden Handwerkszeug wie einer soliden Digitalisierung, sowohl infrastrukturell als auch dann in Umsetzung in Strukturen für das Miteinander. Und ich glaube, da können wir alle nicken.
Ja, wobei ich würde noch ergänzen, man muss auch von den guten Beispielen lernen. Also wir haben jetzt gerade in der Krisenmanagementsituation Beispiele gehabt, auch für gute Regulation durch Behörden, Stichwort Impfstoffzulassung. Das war ein neues Verfahren, was hier etabliert wurde von der obersten nationalen Behörde. Die sitzt jetzt nicht in Berlin, aber die hätte es auch geschafft, wenn sie in Berlin sitzen würde, würde ich mal sagen. Und die hat dann eben ihre regulatorischen Mechanismen adaptiert, sodass sie immer à jour war mit den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen und immer den nächstmöglichen Regulationsschritt mit den hereinkommenden Daten vollzogen hat, anstatt erst zu warten, bis alles eingelaufen ist und dann monatelang prüft und dann erst ihr Votum gibt. Und solche Best-Practice-Beispiele muss man sammeln und dann aber eben auch in den Landesbehörden realisieren. dann kommen wir so, glaube ich, ans Ziel. Also nur durchs Klagen kommen wir da nicht weiter. Man muss die Menschen, man muss zeigen, wie Erfolg geht. Bei wohlgemerkt ausreichender Zeit für kritische Prüfung, die hat man sich genommen, man ist nur anders vorgegangen und war dann im Endeffekt schneller bei gleicher Gründlichkeit.
Also etwas Positives, was auf alle Fälle in die Zeit nach Corona hineinwirken sollte, zumindest so. Dieses Jahr ist vielleicht auch das Jahr nach Corona. Dieses Jahr ist ein Jahr des Aufbruchs und der Veränderungen. Einige haben wir schon angesprochen, aber auch es wird gewählt im Bund und in Berlin. Weder Michael Müller als Wissenschaftssenator noch sein Staatssekretär Steffen Krach werden bleiben. Also alles wird anders. Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen, neue Besen kehren gut, Kontinuitäten, Diskontinuitäten. Wie sehen Sie auf die zweite Hälfte dieses Jahres?
Wir sehen gespannt, was sich ergeben wird. Wir hatten in den letzten Jahren eine sehr gute Zeit und eine sehr positive Unterstützung durch den regierenden Bürgermeister und den Berliner Senat, sodass wir seitens der Wissenschaft dankbar sind für eine so substanzielle Unterstützung und hoffen, dass wir auch in der Zukunft in einem guten Dialog gemeinsam dieses wichtige Feld für Berlin gestalten können. Und dafür brauchen wir als Wissenschaftseinrichtung tatsächlich das Vertrauen seitens der Politik und auch den Freiheitsgrad, dass sich in Berlin weiter so viel bottom-up auch in Freiheit entwickeln kann, wie wir es gewohnt sind. Also ich will damit sagen, wir waren am Anfang bei dem gestalteten Chaos. Diese Besonderheit Berlins hat eben auch den großen Vorteil, dass es für eine blühende Wissenschaft Lebenselixier ist, nicht so stark verriegelt zu werden.
Sie haben jetzt ganz vorsichtig Erwartungen formuliert, die ein gedeihliches Arbeiten weiterhin möglich machen werden. Sehen Sie das denn konkret bei dem, was so auf dem Tableau der Personen und Parteien da ist?
Ich denke, da müssen wir noch in intensiven Dialog gehen. Jetzt in der Wahlkampfzeit wird das natürlich schwierig, den öffentlich zu führen. Aber man muss natürlich viel miteinander reden. Das Gute ist ja, dass der Glaube an gute Wissenschaft, dass der eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen parteiübergreifender Konsens herrscht. Also die Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft ist erkannt, jenseits des Parteibuchs. Und die gute, wirklich starke Vorarbeit jetzt der letzten Jahre in Berlin hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass das im Langzeitgedächtnis, zumindest für die nächsten Jahre von Berlin, jetzt tief drin ist, dass Wissenschaft eine hohe Priorität hat für die Stadtentwicklung. Und dies ist hoffentlich parteiübergreifend etwas, was klar jetzt in der Priorisierung der künftigen Politik eine Rolle spielen wird. Aber natürlich sind wir aufgefordert, das wird nicht von alleine geschehen, dass wir da in einem sehr intensiven Austausch auch mit der Politik und der Gesellschaft sind.
Sie haben ja den Vorteil, dass Sie zum Teil vom Bund finanziert werden. Die Alliance als Exzellenz hat auch Geld und hat noch Zeit zu liefern. Aber die Berliner Unis sind von Berlin abhängig und brauchen Geld. Haben Sie, kriegen Sie ausreichend Signale, dass das kommt?
Wir werden sehen und leben natürlich nicht auf dem Baum, sodass jetzt das Covid-Jahr auch ein teures Jahr war für alle Bundesländer, sodass wir schon wissen, dass wir hart verhandeln und lange Gespräche führen werden, um auch eine gute Grundlage zu haben, tatsächlich unsere Arbeit fortsetzen zu können. Also wir sind dabei und sprechen ja auch jetzt und bereiten vor und brauchen natürlich auch für das Fortsetzen einer erfolgreichen Wissenschaftsentwicklung in Berlin einfach ein Geld, mit dem auch Berlin mit aller Kreativität dennoch gut klarkommt. Und hier in Berlin, glaube ich, läuft mit einer Landesfinanzierung so viel wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland, den ich kenne, weil man sich gegenseitig hilft und weil auch tatsächlich der Hebel, den die Berliner nutzen als Gesamtheit, also als Berliner Wissenschaft, Mittel noch von draußen reinzuholen, sehr, sehr hoch ist. Da muss man sich ja nur die Leistungsbilanz der Drittmitteleinwerbung anschauen, sodass jeder Euro, den man hier in Wissenschaft investiert, ein Vielfaches zurückbringt. Also insofern wäre das doch eine Win-Win-Situation, uns möglichst gut zu bedenken und das auch im Sinne der vielen jungen Leute und neuen und eifrigen Studierenden, die sehr, sehr gerne in Berlin auch ihren Weg in die Wissenschaft starten wollen würden.
Ein Blick in die Zukunft, Wissenschaftsstadt Berlin 2030, ich war nicht so mutig, 2050 zu sagen. Also 2030, wie wird sie sein, die Wissenschaftsstadt Berlin, und was sind die größten Hürden, die genommen werden müssen?
Na, 2030 ist ja schon gar nicht mehr so sehr in die Zukunft gesehen. Also ich denke, wir werden sehen, dass der Forschungsstandort sich tatsächlich noch stärker verdichtet. Es ist klar, dass die Forschung, die innerhalb der Disziplinen stattfindet, immer mehr ergänzt werden muss durch das Miteinander der Disziplinen und das Miteinanderarbeiten, das Vernetzen von Dingen. Das wird man in Berlin vielleicht stärker sehen als an manchen anderen deutschen Standorten, und das wird auch eine Änderung der Landschaft selbst nach sich ziehen. Und ich glaube, dass 10 Jahre ein ganz guter Zeitraum ist, in dem man sehen wird, dass es internationaler, hoffentlich auch diverser wird. Ich glaube, daran arbeiten alle gleichzeitig und auch mit großer Energie. Das wird auch dem Standort gut tun. Die einzige Sorge, die ich habe, ist das, was gerade angesprochen wurde. Ich sehe zwar auch, dass die Bedeutung der Wissenschaft für die Stadt auch in der Politik im Großen und Ganzen erkannt wird, aber Berlin ist nicht der wirtschaftlich stärkste Standort Deutschlands, und wie die politischen Entscheidungen in dieser Richtung fallen, werden wir sehen. Und ich hoffe sehr, dass auch in Zukunft Berlin erkennt, welche Möglichkeiten man damit hat mit diesem geordneten Chaos hier, wenn man es fördert und es weiter wachsen kann und die Früchte produziert, die es auch in den letzten Jahren produziert hat.
Herr Baum?
Ja, ich denke, die Hindernisse sind immer in den Köpfen der Menschen, die vielleicht ihre eigenen Interessen zu sehr in den Vordergrund stellen, anstatt an das Gesamtsystem zu denken und an die Menschen, für die eigentlich die Wissenschaft dann ja auch stattfindet. Und das kommt zurück auf das Thema Team Science. Also ich habe schon die positive Utopie, dass wir in 2030 ganz klar normale Team Science sehen werden. Es wird ganz anders sein als heute. Die richtig erfolgreichen Menschen in der Wissenschaft werden noch viel mehr als jetzt in großen Konsortien unterwegs sein und die auch immer wieder neu konfigurieren. Entsprechend ihrer Fragestellung, die Agilität wird höher in der Interaktion zwischen den Disziplinen, aber auch mit der Wirtschaft. Und das ist das größte Ding auch für Deutschland, das wir lernen müssen, agile Formen der Wechselwirkung zwischen öffentlicher Wissenschaft und privater Wirtschaft zu finden. Dazu gehört auch das Kapital, was zurückfließen muss in die Wissenschaft, auch aus der privaten Wirtschaft. Da müssen wir, glaube ich, noch viel dran tun. Die Bereitschaft ist, glaube ich, schon grundlegend da, auch in unserem Medizinbereich, auch bei der großen Pharmaindustrie. Man denkt um. Und wir werden, glaube ich, zu neuen kollaborativen Kulturen kommen, aber immer so definiert, dass sie auch fair und gerecht laufen, dass keine Subvention stattfindet und dass dann auch die Wertschöpfung für die Menschen, für die Patienten in unserem Fall, möglichst schnell möglich wird. Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir deutlich weiter sein werden in 2030.
Schauen wir auf Sie, Frau Löwer. 2030, Professor Löwer oder Vorstandsvorsitzende der Organoid AG Berlin?
Beides sehr spannend. Das werden wir sehen. Also wir werden sehen, wie sich das jetzt auch alles hier entwickelt, wie weit die Förderung da ist für die jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen. Das wäre dann nämlich auch schön, wenn wir da auch wieder den Teams-Gedanken ansprechen. Denn was wir halt momentan haben, ist, wenn man den Professortitel dann irgendwo haben möchte, wird der Teamgedanke sehr oft beiseite gestellt. Das ist nicht so meine Stärke, mich da in den Vordergrund zu spielen. Von daher werden wir sehen, inwieweit, in welche Richtung es mich treibt. Aber ich werde den Organoiden treu bleiben und weiter an Alternativmethoden zu Tierversuchen forschen und in die Richtung meinen Weg gehen, denke ich.
Frau Kunz, 2030 ist die nächste Etappe der Exzellenzstrategie an Berlin vorbeigegangen oder ist Berlin mittendrin?
Berlin ist mittendrin. der Verbund ist erfolgreich als Ermöglicher für mehr Interaktion und Kooperation in Berlin, sodass dieser integrierte Forschungsraum zu einer Marke geworden ist in Berlin. Vielleicht nicht 2030, naja, ist übermorgen, aber ja, ist deutlich konturierter. Die internationalen Wissenschaftler haben Berlin noch anders auf dem Ticker als heute, als nämlich ein Ort, in dem ein schnelles, agiles Finden von Teams und Netzwerken möglich ist und damit der Freiheitsgrad gegeben ist, sich auch ein eigenes Gebiet suchen zu können, außerhalb ganz enger eigener fachlicher Grenzen. Das höre ich immer wieder, dass das für insbesondere die Nachwuchswissenschaftler etwas Hochattraktives ist, dass man hier für fast alles einen Partner findet und dann auch mitbegleitet wird auf einem Weg, der in Berlin möglich ist und an vielen anderen Orten nicht.
Wissenschaftsstadt Berlin, das war die 114. Ausgabe des Treffpunkt Wissenswerte von Inforadio und Technologiestiftung Berlin mit Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität, Christopher Baum, Vorstandsvorsitzender des Berlin Institutes of Health, mit Anna Löwer, Charité Berlin und Christoph Schütte, Präsident des Zuse-Instituts Berlin. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Und das war auch die letzte Ausgabe der Gesprächsreihe Treffpunkt Wissenswerte mit mir als Moderator. Tschüss, sagt Thomas Prinzler. Wie immer mit einem Zitat, diesmal vom Publizisten Karl Scheffler, der schrieb 1910, Berlin ist dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.
Inforadio. Treffpunkt Wissenswerte mit Thomas Prinzler.